messen, messen, messen.
Aber ich finde das absolut wichtig.
Ich muss unbedingt was zu diesen Göttinger Minischweinen sagen.
Also wenn das funktioniert, mega.
Cardio Quartett. Der erste Podcast, der sich jederzeit und überall informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Cardio Quartett. Mein Name ist Stefan von Heling, Oberarzt an der Uniklinik in Göttingen. Und gemeinsam mit mir begrüßen Sie Xenia Stach, Oberärztin an der Uni in Mannheim.
Hallo zusammen.
Marvin Schwarz, niedergelassener Kardiologe in der Oberpfalz.
Hallo zusammen.
Und natürlich last not least Javid Hashemi. Er ist Facharzt an der Charité in Berlin.
Hallo, hallo.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen alle zwei Wochen zwei aktuelle Publikationen aus der Kardiologie vor. Sie bekommen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und damit steigen wir direkt und unmittelbar ein. Und Marvin hat was vorbereitet aus dem Global Cardiovascular Risk Consortium.
Ja, nochmal hallo von meiner Seite. Also ich habe eine Studie gefunden im New England Journal of Medicine im Oktober, veröffentlicht vom Global Cardiovascular Risk Consortium Management Group. Die haben aus 112 Kohortenanalysen, welche durchgeführt wurden von 1963 bis teilweise 2000, 1,5 Millionen gepoolte und harmonisierte Daten herausgearbeitet und auf fünf Risikofaktoren untersucht. Und zwar den Body Mass Index, Bluthochdruck, Rauchen, Diabetes und Non-HDL-Cholesterin. Untersucht haben sie im Speziellen kardiovaskuläre Ereignisse in einem mittleren Nachbeobachtungszeitraum von 7,3 Jahren und den Tod jedweder Ursache in einem Zeitraum von 8,7 Jahren. Bei der Baseline-Visite waren etwa 54% der Probanden weiblich. Der BMI betrug 26,4 Kilogramm pro Quadratmeter Körperoberfläche. Das Non-HDL betrug 157 Milligramm pro Deziliter. 21% waren Raucher, 8% waren Diabetiker und der mittlere Blutdruck war zu Beginn 130 Millimeter Hg systolisch im Durchschnitt. Am Ende der Studie bzw. am Ende der Harmonisierung zeigte sich, dass 57% aller kardiovaskulären Ereignisse beim Mann gingen auf diese fünf Risikofaktoren zurück, 52% bei der Frau, also etwas weniger. Hingegen waren die Frauen etwas häufiger von Todesfällen, nämlich 22% im Rahmen der untersuchten Risikofaktoren betroffen. Die Männer hier etwas weniger, 19% aller Todesfälle. Der schwerwiegendste Einzelrisikofaktor weltweit, die Daten stammen von allen Regionen der Welt, war der Bluthochdruck, der in bis zu 13,5% aller Todesfälle zumindest Mitursache war. Aber auch ein niedriges Non-HDL-Cholesterin ist assoziiert mit weniger kardiovaskulären Ereignissen, wen überrascht, auch wenn langfristige Follow-up-Daten Hinweise zeigten, dass auch hier eine U-Beziehung mit einer erhöhten Gesamtmortalität bestehen kann, wenn das Non-HDL sehr, sehr niedrig ist. Rauchen und Übergewicht haben tatsächlich in einigen Regionen der Welt einen moderaten Zusammenhang zu kardiovaskulären Ereignissen gezeigt. Das führen die Autoren aber durchaus auch auf Unterschiede in der Methode und in den Populationscharakteristika zurück, die ja doch sehr, sehr heterogen sind. Und das sind auch die Einschränkungen dieser doch umfassenden gepoolten Studie. Denn die Definitionen sind nicht in allen Studien gleich, allenfalls ähnlich gewesen. Die Datenqualität ist sehr unterschiedlich. Die Nachbeobachtungszeiträume sind unterschiedlich. Manchmal sind auch die Endpunktdefinitionen unterschiedlich. Und so hat die Studie dann doch auch deutliche Limitationen, zeigt uns aber doch wieder, dass ein erheblicher Teil, mehr als 50% aller kardiovaskulären Ereignisse durch fünf modifizierbare Risikofaktoren beeinflusst werden kann und daher auch Angriff unserer medizinischen Tätigkeit sein sollte.
Ja, vielen Dank. Also ich meine, 1,5 Millionen Teilnehmer, Wahnsinn. Und der mediane Follow-up, 7,3 Jahre, Da muss ich sagen, fand ich relativ kurz. Und dann haben 80.000 Patienten haben da irgendwie eine Neuerkrankung von kardiovaskulärer Natur gehabt. Das sind Zahlen, ich weiß nicht, ich finde das nicht ganz so intuitiv. Also ich hätte eigentlich mit mehr kardiovaskulären Ereignissen gerechnet. Gut, das maximale Follow-up war 47 Jahre. Also da scheint insgesamt eine riesige Heterogenität drin zu sein. Also, oder wie siehst du das?
Ja, also zu Beginn der Studie hatte zumindest für die gepoolten Daten noch keiner ein kardiovaskuläres Ereignis. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Und in 7 Jahren, Gott sei Dank, passiert jetzt eben Gott sei Dank nicht allzu viel. Wir reden ja bei unseren kardiovaskulären Risikofaktoren immer von Jahrzehnten. Und das ist auch eine Limitation dieser Studie, dass wir einfach keine so langen Nachbeobachtungszeiträume haben, wie wir es jetzt bei Framingham zum Beispiel haben.
Ich habe aber auch darüber gestaunt, dass der stärkste Risikofaktor der systolische Blutdruck war.
Ja.
Und dass das Rauchen im Grunde relativ weit abgeschlagen war. Lag das jetzt daran, dass die nur aktuelles Rauchen eingeschlossen haben und die Ex-Raucher da gar nicht erfasst haben? Oder woran lag das?
Na, ich denke, auch da ist die Heterogenität der Daten ausschlaggebend. Zum Beispiel ist ja Asien auch mit untersucht, wo jetzt Rauchen weniger verbreitet war, zumindest in den früheren Jahren. Und wir reden hier von 1963 bis 2000. Dann ist auch die Definition von Rauchen unterschiedlich. Mit welcher Dosis ist man jetzt schon Raucher? Zählen 2 Zigaretten oder zählt der Gelegenheitsraucher oder muss es wirklich die Packung am Tag sein? Es ist schon sehr unterschiedlich in der Datenqualität.
Im Grunde, also das ist in dem Editorial, das den Artikel begleitet, diskutiert, ist das, ich meine, es geht ausschließlich hier um modifizierbare Risikofaktoren. Also du hast es ja genannt, also Body Mass Index, Blutdruck, Rauchen, Diabetes, Cholesterin, da kann man ja im Grunde bei allen was machen. Das heißt, wenn jetzt die stärksten Risikofaktoren das Cholesterin sind und der Blutdruck, dann wäre das ja eigentlich ein relativ klarer Fall für eine Polypill. Oder wie setzt man da an?
Da muss man, glaube ich, achtsam sein, auf die Falle, die dir Stefan gerade legt, da nicht gleich reinzutappen. Ja, denn ich glaube, das ist natürlich der Schritt zwischen der Deskription und dann natürlich der Intervention. Ich glaube, man muss, also deswegen, ich bin immer vorsichtig bei solcher Art Analyse. Ich meine, die ist ja schon einzigartig in ihrer Größe. Aber die Frage ist, ist die Modifizierbarkeit relevant oder ist, sagen, ist es wirklich binär, das Vorhandensein von, also wenn die Patienten arterielle Hypertonie haben, ist das vielleicht per se der Risikofaktor? Und die Modifizierbarkeit ist dann nur so eine Kleinigkeit, sagen, gemessen an dem Effekt dessen, ob das präsent ist oder nicht. Also schaffe ich dieses wirklich die Modifizierbarkeit? In welchem Range bewege ich mich in der Modifizierbarkeit? Ja? Macht das Sinn?
Das ist schon richtig, aber so ein bisschen Ramipril zusammen mit ein bisschen Fluvastatin, da kann sich jetzt dann Xenia wieder aufregen. Das ist A, erstmal relativ preisgünstig und damit kann sich offenbar eine ganze Menge Risiko senken lassen.
Ab ins Trinkwasser.
Genau, aber Stefan, Rosuvastatin ist so billiger als Fluva.
Ist das so?
Ja.
Ist das Rosuvastatin?
Und Fluva ist doch gar nicht mehr verfügbar so richtig in den Dosierungen, die du
haben
willst.
Ich habe immer noch einzelne Patienten, die rennen mit Fluvastatin rum. Also,
habe ich auch, also die Transplantierten vor allem. Aber Polypill, also ich meine, das war ja die Hochstudie, ne? Das war ja Canesatan und Rosuvastatin. Bitte widerspricht mir, wenn ich jetzt den Namen der Studie, das war jetzt so aus meinem Hinterkopf gezogen. Da haben wir ja auch gesehen, dass genau diese 2 Faktoren am meisten kardiovaskuläre Ereignisse reduziert haben. Und man darf auch nicht vergessen, glaube ich, dass wir in dieser Population von Primärprävention sprechen. Da hätte man einfach ein bisschen länger nachbeobachten müssen. Das muss man, glaube ich, hier unterstreichen.
Länger als 47 Jahre.
Naja,
das war das Maximum.
Wollte ich gerade sagen, weil verstehst du, aber ein bisschen länger hätte ich es mir gewünscht. Weißt du, in der Sekundärprävention reicht das ja. Und ich meine, klar, Javid, du hast das ja richtig formuliert. Es ist ja eine Arbeit, die uns die modifizierbaren Risikofaktoren widerspiegelt. Da drin ist wenig bis familiäre Hypercholesterin, Lipoprotein klein a und so weiter und so fort. soweit ich das jetzt auf dem Schirm habe. Marvin, du widersprichst mir bitte sofort.
Ja, aber das ist natürlich irgendwie das Schöne an den Beispielen, die auch irgendwie Stefan gerade rausgepickt hat und die Marvin irgendwie betont hat, beim arteriellen Hypertonus und bei der Dyslipidämie. Ja, da kann man das ja, also da gibt es ja gute prognostische Daten, da zu intervenieren, dass es so eine prognostische Bedeutung hat, während beim Diabetes mellitus das schon wieder ganz anders ausschaut.
Richtig.
Ja, das ist sagen die prognostische Bedeutung der Intervention ja wirklich noch unter Vorbehalt, da ist ja mehr sozusagen, dass es überhaupt behandelt wird. Hat eine viel größere prognostische Bedeutung, als wie gut ich das behandle. Ja, wir sehen das ja gerade in der Herzinsuffizienz. Zum Beispiel hat das eigentlich überhaupt keine gute, hat das eigentlich gar keine Relevanz, wie gut ich das behandle. Hauptsache die Leute schlucken dann die SGLT2-Inhibitor und sind nicht völlig immer wieder in ihrem diabetischen Koma verfangen. Ja.
Ich muss dann nochmal auf dieses begleitende Editorial zurückkommen, weil ich finde, dass die Autoren das da gut machen und zum Beispiel so eine ähnlichen Populationen diskutieren wie Interheart und Interstroke und die sagen, dort gibt es einen höheren Anteil an kardiovaskulären Ereignissen, was aber dann daran liegt, dass die auch adjudiziert haben für Lifestyle, für psychologische Faktoren und für Air Pollution, also Luftverschmutzung. Wie wichtig findet ihr diese Faktoren? Ist das jetzt eine Katastrophe, dass die das rausgelassen haben? Das war ja die Hamburger Gruppe hier um Herrn Blankenberg.
Ja, man hat ja auch Limitationen, wenn man eben auf so eine große Anzahl an Kohorten zurückgreift. Da wird man ja einige Daten gar nicht erfassen können, wie zum Beispiel die Luftverschmutzung. Das werden die aus rein praktischen Gründen auch herausgenommen haben. Natürlich ist das auch wichtig. Wir wissen ja auch, Leben in der Stadt erhöht das kardiovaskuläre Risiko, Leben am Land reduziert es. Aber das sind ja nicht die großen Risikofaktoren. Die großen sind eben der Diabetes, Bluthochdruck, Cholesterin, Bewegungsmangel. Und die Frage ist natürlich auch, warum ich die Studie vorgestellt habe, wo sind denn für uns praktische Angriffspunkte mit wenig viel zu bewirken? Und das sind nun mal die Punkte Bluthochdruck. Ich predige das auch in der Praxis permanent. Messen, messen, messen. Allein die richtige Messung ist ja schon, ein Patienten mal da drin unterrichtet, gar nicht so einfach. Und über das Cholesterin aufklären. Jeden Tag habe ich erstaunte Augen, wenn ich sage, Mensch, wir müssen uns um ihren Cholesterinwert kümmern. Da fehlt einfach noch viel, viel Bildung in der Bevölkerung.
Ja, aber wenn ich den letzten Punkt für dich aufgreifen darf, also ich finde es natürlich irgendwie schön, dass diese Krankheiten herausgearbeitet werden, die prognostische Bedeutung haben. Aber mal wieder, also in dieser Analyse, wie auch in den allermeisten unserer Interventionsstudien und klinischen Studien, die sozioökonomischen Determinanten sind natürlich nicht beschrieben, ja. Also Bildung, Einkommenslevel, Berufsstand, also all diese Komponenten, die die Gesundheit der Patientinnen und Patienten massiv beeinflussen, sind überhaupt nicht erfasst, haben wir gar nicht in unseren Datenbanken drin, werden nicht analysiert und haben, ich sag mal, einen mindestens gleichwertigen Einfluss auf die Gesundheit der Patientinnen und Patienten wie diese Krankheitsentitäten. Ja, und ich glaube, es unterscheidet das Leben zwischen das Urbane vom ländlichen Leben, wie du es gerade beschrieben hast, hat natürlich nicht nur was damit zu tun, ob ich irgendwie viel Feinstaub um mich herum habe oder nicht, sondern natürlich ist auch der Lebensstil ein anderer im urbanen Raum wie im nicht urbanen Raum.
Und es ist zum Teil ja auch modifizierbar. Also Bildungsniveau kann man modifizieren, Air Pollution kann man in einer gewissen Weise modifizieren, indem man umzieht. Aber das sind natürlich etwas schwierigere Faktoren.
Ja, das ist natürlich ein Statement in einem Superwahljahr, was man auf jeden Fall gut treffen kann. Ja.
Na gut, ich glaube, wir müssen trotzdem weitermachen. Und Javid will was vorstellen zu Göttinger Minischweinen. Da kann ich nur sagen, also das muss ich hören.
Genau, also ich möchte eine, sozusagen, vielleicht auch eine sehr gute Kollaboration zwischen unseren beiden Standorten, Stefan, denn das ist eine Studie, die von Berliner Kolleginnen und Kollegen um Alessia Alonia stattgefunden hat, und zwar eine Untersuchung, die sich angeschaut hat, wie Mikropartikel Gesundheit verändern können bei Schweinen hier in diesem Beispiel. Das sind so Göttinger, das ist ein gut beschriebenes, etabliertes Modell von genetisch sozusagen prädefinierten Schweinen. Das sind diese Göttinger Schweine. Und in diesen Schweinen hat man ein Modell von Herzinsuffizienz etabliert. Und also man schafft bei diesen Patienten Herzinsuffizienz und hat sie dann behandelt mit einer Inhalation eines Peptids und hat sich dann angeschaut, wie gut diese Schweine reagieren auf dieses Peptid und wie auch dieses Remodeling nach der Induktion der Herzinsuffizienz sich weiter verändert. Nun gut, also diese Studie hat einen innovativen Ansatz, wie gesagt, zur Behandlung der Herzinsuffizienz verfolgt. Und zwar so bioaktive kleine Moleküle, Small Molecules, Peptide in diesem Fall, wurden hier untersucht. Die Moleküle sind hochselektiv und bieten ein erhebliches therapeutisches Potenzial, da sie gestörte intrazelluläre Signalwege modifizieren können, die oft schwer mit traditionellen Medikamenten anzugehen sind. Also unsere RAS-Inhibition ist dann in dieser Komplexität der Herzinsuffizienz ein sehr globales Instrument. Und jetzt geht es darum, dass wir intrazelluläre Signalwege direkt modifizieren möchten. Und ein Hauptproblem in der Behandlung von Herzinsuffizienz ist halt dieses Fehlen von krankheitsmodifizierenden Medikamenten und dann geeignete Zufuhrmethoden, um diese Medikamente auch dorthin zu bringen, wo sie wirken sollen, damit diese Moleküle direkt und gezielt an diesen Kardiomyozyten auch abgeliefert werden. Und Alessio und seine Kolleginnen und Kollegen konzentrieren sich auf den L-Typ Calciumkanal, den wir noch aus präklinischen Zeiten natürlich besonders gut kennen, der für die Myokard-Calcium-Aufnahme und die Kontraktion des Herzmuskels entscheidend ist. Unter physiologischen Bedingungen ist die Dichte dieses L-Typ-Calcium-Kanals an der Zelloberfläche durch ein straffreguliertes System halt gewährleistet. Und bei der Herzinsuffizienz ist genau dieses System gestört, was halt zu verschiedenen kardialen Erkrankungen führen kann, unter anderem auch downstream diese Gefahr des plötzlichen Herztods zum Beispiel als nicht nur inotrope, sondern auch als arrhythmische Manifestation dieser Problematik. Und die Kollegen haben halt ein mimetisches Peptid ausgewählt, das haben sie sozusagen in Silico ausgewählt, also noch bevor das sozusagen in Organismen eingebracht wurde, und haben sozusagen in vorherigen Studien die Fähigkeit gezeigt, dass dieses Peptid diese dysregulierten L-Typ-Calcium-Kanäle modifizieren kann, korrigieren kann. Ja, und dieses Peptid zielt halt darauf ab, diese subzelluläre Lokalisation und die Funktion dieses L-Typ-Calcium-Kanals zu modifizieren. Und für die Studie entwickelten sie also ein Lung-to-Heart-Nano-and-Micro-Technologie, so nennt sich das. Also sie haben ein trockenes Pulver benutzt und haben das sozusagen das Mikropeptid in biokompatible mit Mannitol-basierten Mikropartikel eingebettet. Und diese wurden dann mit Calciumphosphat-Nanopartikeln beladen. Also sie haben eine Hülle gebaut und diese Hülle, das war also ein Vehikel, wie sie das nennen. Und in dieses Vehikel wurden dann die Nanopartikel eingeführt. Und diese Technologie ermöglicht die nicht-invasive Verabreichung durch Inhalation, also nicht IV, ja, und sagen auch nicht schlucken und dann über den Blutstrom, sondern eine inhalative Applikation des Medikaments, wodurch halt dieses Peptid direkt an die Kardiomyozyten geliefert werden konnte. Und jetzt haben die Kollegen halt sich da angeschaut, eine gesunde Kohorte, ja, also eine Kohorte, die sie sagen nicht da beeinflusst haben. Und dann haben sie eine Kohorte gehabt, die halt nur das Vehikel bekommen hat. Und dann eine Kohorte von diesen Schweinen, das sind 24 Schweine gewesen am Ende. Und ein Drittel dieser Schweine hat halt sagen die Kombination bekommen aus dem Vehikel und dem Peptid. Wie haben sie diese Herzinsuffizienz bei diesen Schweinen denn überhaupt erzeugt? Diese Patienten wurden halt durchgehend gepaced mit einem Schrittmacher. Ziemlich schnell, zwischen also 180 Schläge pro Minute war durchgehendes Pacing über 2 bis 4 Wochen. Und das ist langsamer als das übliche Göttinger Schweinmodell, was bei 200 ist. Und zwar mit der Idee, dass die Schweine eine kontinuierliche Verschlechterung, aber keine akute Dekompensation entwickeln sollten. Es ist auch gut gelungen. Die EF ist sozusagen durch diese konstante rechtsventrikuläres Pacing ist die EF sozusagen schlechter geworden. Und dann hat man sozusagen die echokardiografische Verfolgung sich angeschaut, wie sich das sozusagen verhält. Und natürlich haben die Schweine, die diese Kombination hatten aus dem Vehikel und dem Nanopartikel, haben eine weniger starke EF-Verschlechterung im Verlauf aufgezeigt, haben sogar eine EF-Besserung aufzeigen können in Teilen und konnten an der Stelle auch aufzeigen, dass das Remodeling, also an Parametern, echokardiografischen Parametern gemessen, da auch sich weniger stark niedergeschlagen hat. Ja, also wir sehen zum Beispiel, dass die Parameter wie Dilatation an den Stellen nicht so stark ausgeprägt sind im weiteren Verlauf wie in den Schweinen, wo halt nur das Vehikel, also gar nicht die aktive Substanz dran war. Und das ist natürlich hat das Potenzial zum Paradigmenwechsel, weil wir damit endlich die Möglichkeit haben, Medikamente zu applizieren, die dann bei einer HEF-REF an der Stelle, also einer Herzinsuffizienz mit eingeschränkter Pumpfunktion, eine Myokard-Modifikation hervorrufen können. Und wir haben da nicht nur einen neuen Wirkweg, sondern wir haben auch einen neuen Applikationsweg, der zum Beispiel systemische Intoxikationslevel umgeht. Wir geben halt das über die Lunge als Inhalation und es wirkt halt direkt am Herzen. Wir haben also diese Idee, dass wir systemische Level erreichen müssen, wo eine Substanz auch toxisch wirken kann, umgehen wir. Und es ist, glaube ich, einfach ein großartiger Erfolg, der sich natürlich lohnt, an der Stelle auch in Patientinnen und Patienten zu verfolgen. In erster Linie dann sagen in Phase 1 und Phase 2 Studien und dann hoffentlich auch in Outcome-Studien.
Danke dir. Ich muss unbedingt was zu diesen Göttinger Minischweinen sagen. Das habe ich extra rausgesucht, weil das eine Kreuzung ist von Minnesota-Minischweinen und vietnamesischen Hängebauchschweinen, habe ich gelernt. Und die wurden tatsächlich in Göttingen entwickelt und wurden eigentlich nur für Wissenschaftszwecke entwickelt, wenn ich es richtig verstehe. Eins wiegt irgendwie 35 Kilo so im Schnitt, ein normales Hausschwein wiegt 200 Kilo aufwärts. Also wir reden über wirklich kompakte kleine Schweinchen. Warum wurden die jetzt genau benutzt? Weil das einfacher ist, das Modell dort auszutesten oder wie?
Also dieses Modell ist sozusagen etabliert als so ein präklinisches Modell, das Tachypacing Herzinsuffizienz schafft, hier iatrogene Herzinsuffizienz. Und es gibt die Variante ja zu schauen durch Gefäßverschluss, also eine Infarkterzeugung, was dann sagen zu Herzinsuffizienz führen kann, was sozusagen ein sehr spezifischer Case ist, wo das Remodeling sich sagen auch mit dem Remodeling eines Infarktes dann sagen überschneidet, ein Overlap da drin gibt. Und das ist eigentlich die schöne Idee, die wir auch von sagen aus der klinischen Praxis kennen, dass Patientinnen und Patienten, die eine Tachymyopathie-bedingte EF-Einschränkung haben, dann auch eine Besserung aufzeigen können. Ja, dass sagen die Möglichkeit zu einer Verbesserung in einem Normalbereich aufzeigen können, während zum Beispiel ein infarktbedingter EF-Einschränkung nicht klar ist, wo die dann im Zielbereich dann wieder landen, wenn die aus der Akutphase raus sind. Das ist halt so die Eleganz des Modells.
Ich habe mich gefragt, wenn die, also es wurde ja durch dieses Tachypacing über 6 Wochen wurde ja ein EF von 30 plus minus 8 erreicht. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist denn aber die normale EF bei so einem Göttinger Minischwein? Weißt du das? Sind die, haben die so wie ein Mensch, so 55, 60 oder was haben die?
60 bis 65 haben die Regel. Ich kenne sagen die Schweine, weil wir sagen, die in einer anderen Studie haben die nach Tachypacing im MRT untersucht. Genau, das ist sagen das, was die 60-65% zeigen die da auf.
Ja, bitte. Also meine Frage wäre, also es ist ja total interessant, über inhalative Darreichungsformen die Medikamente direkt zum Herzen zu bringen. Denkst du, das wird dann jetzt unabhängig von dem L-Typ-Calcium-Kanal auch für andere pathogenetische Mechanismen dann auch so angewendet werden in Zukunft? Was denkst du, wenn du so mal so in die Zukunftskugel blicken könntest?
Also auf jeden Fall. Weil ich glaube, man umgeht damit, also das eine ist ja sagen, wir hoffen ja sagen mit das, was wir Precision Medicine irgendwie nennen oder so, ja, zu schauen, dass wir Nebenwirkungen reduzieren, ja, und dann irgendwie tailored für den einen Patienten genau die richtige Substanz zu finden. Davon sind wir in der kardiovaskulären Medizin dann noch ziemlich weit entfernt, ja. Außer es gibt so genetische Komponenten, die dahin führen. Aber an der Stelle sagen, schaffen wir das. Also, warum wollen wir das? Weil wir wollen die Number Needed to Treat runterhalten. Das ist das eine. Und das andere ist, wir wollen eine gute Balance haben zwischen Benefit und Risiko, also Side Effects. Und wenn ich an der Stelle schaffe, die Side Effects niedrig zu halten, dann kann ich sogar in Kauf nehmen, die üblichen Number Needed to Treat aufrechtzuerhalten, bei einem viel besseren Verhältnis zwischen Benefit und Nebenwirkung. Und das muss man sagen, ist ja total elegant. Ich gebe den Patienten eine Substanz, die gar nicht Dosierung erreicht oder weniger Dosierung erreicht, die systemische Nebenwirkungen hervorrufen und ich habe aber trotzdem einen Benefit am Myokard. Und ich glaube, wenn das funktioniert, mega.
Ja, also Javid, kann man aber sagen, dass die jetzt quasi so das super gutes Vehikel sozusagen jetzt damit präsentiert haben und egal, was man da rein sozusagen implementiert, welche Angriffspunkte auch immer man da angreifen will, dann so das perfekte Modell aus deiner Sicht?
Ach, ich glaube, also I don't know. Das muss man, glaube ich, irgendwie, muss man sich, glaube ich, irgendwie auch mal anschauen, was ist da. Also dafür kenne ich mich auch zu wenig aus, wie viele verschiedene Vehikel es da irgendwie da drin, also nur potenziell so okay. Da gibt. Das weiß ich nicht. Was ich aber interessant finde, ist, was auch, also ich habe mir natürlich überlegt, von den Substanzen, die wir im Moment nutzen, welche könnte man denn da reinbauen? Ja, und da muss man sagen, die meisten Substanzen, die wir nutzen, wirken ja gar nicht im Herzen.
Eben, das war ja jetzt mein Gedanke die ganze Zeit.
Und da muss man sagen, ja, also mit unter einer der Gründe, also ne, Omecamtiv-Mecarbil ist sozusagen nochmal so eine andere, sagen, also nur mit einem großen Problem auch zwischen Nutzen und Side-Effects, ja, aber das eröffnet vielleicht auch mal eine Tür, dass wir wirklich Medikamente vielleicht ranbringen können, die eine direkte myokardiale Wirkung haben.
Du sagtest, dass das Target von den Nanopartikeln war ein Calciumkanal. Der ist ja jetzt nicht so das primäre Target, wenn man eine EF verbessern will, vielleicht beim Tachypacing. Oder was ist da jetzt die primäre Idee gewesen?
Also genau, Sie haben sich halt genau das angeschaut, weil Sie wissen, also man weiß aus diesem Göttinger Schweinemodell, dass sozusagen es da eine große Veränderung gibt. Wir wissen, dass die Inotropie sich natürlich in Abhängigkeit vom L-Typ-Calcium, also vom Calcium-Handling ändert. Und da ist natürlich die Idee dahinter, dass hinter dem L-Typ-Calcium-Kanal auch eine Dysregulation des plasmatischen Retikulums natürlich hängt. Und wenn ich das halt in den Griff bekomme, habe ich auch eine Verbesserung der Inotropie. Das ist so ein bisschen, weil ich auch ein Calcium-Overloading bei diesen sozusagen Art Erkrankungen da drin habe. Aber genau, das ist natürlich jetzt sozusagen nur ein Target. Da kann man sich natürlich anschauen, ob man sagen, Titintherapien da sagen, irgendwie einbauen. So, das sind so, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, welche Varianten man da weiterentwickeln kann.
Aber ich finde das absolut wichtig, Stefan, weil guck mal, wenn du Optimizer-Systeme betrachtest, wären die dann vielleicht obsolet?
Spannende Frage. Also, ich finde, das ist jedenfalls eine hochgradig faszinierende Studie und ein hochgradig faszinierender Mechanismus, der da ausgetestet wurde. Und ja, ich hoffe fast, dass man davon noch was hören wird. Aber ich denke, wir müssen schon wieder zum Ende kommen.
Und ich glaube, ich darf diesmal zusammenfassen. Und wir haben vom Marvin eine wunderschöne Studie, die uns Risikofaktoren, vor allem die Assoziation mit Risikofaktoren, in dem Fall schwerwiegender Faktor Blutdruck, was natürlich schön ist, niedriges Non-HDL, weniger Ereignisse, wo das Non-HDL jetzt auch wieder in den Fokus gerückt ist, als Risikoparameter in Betracht gezogen zu werden. Klassiker zeigen uns auch diese Daten. Männer hatten deutlich höhere Rate an kardiovaskulären Ereignissen im Vergleich zu uns Frauen. Aber die Frauen nichtsdestotrotz mehr Todesfälle. Also sprich, wir müssen die Risikofaktoren, die wir wirklich auch aus meiner Sicht gut beeinflussen können, und wir haben darüber diskutiert, ob dann Polypill eine der möglichen Varianten wären, um dann unsere Patienten perfekt zu behandeln. Ja, von Javid haben wir aus meiner Sicht eine wirklich sicherlich sehr zukunftsträchtige, schöne Grundlagenforschungsarbeit mit Göttinger Schweinchen. Jetzt habe ich auch gelernt, woher die Göttinger Schweinchen kommen. Aus meiner Sicht ein super genialer Ansatz, der uns als, sagen wir mal, Vehikel, der jetzt in dem Fall den L-Typ-Calcium-Kanal beeinflusst hat. Und jeder, der sich mit Herzinsuffizienz, glaube ich, auseinandergesetzt hat, weiß, was die Inotropie und vor allem auch diese Calcium-Anreicherung auch für die Pumpfunktion der Kardiomyozyten letzten Endes sorgt. Also sprich, schönes Peptid, was sicherlich, und so wie Javid auch gesagt hat, zum Paradigmenwechsel der zukünftigen Therapeutika führen will, im Sinne auch tatsächlich der inhalativen Therapie direkt von der Lunge zum Herzen. Und somit darf ich die nächste Folge, die 38., die am 3.4. April ausgestrahlt wird, ankündigen und bedanke mich.
Das war Cardio Quartett, ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.